Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wenn man sich nicht konform verhalten hat, wurde man schnell als krank abgetan. Zwischen Antike und Neuzeit wurden Frauen beispielsweise dann hysterisch genannt. Hysterie wurde dann einfach so als Diagnose eigentlich für alles Mögliche herangezogen. Heute können wir bei vieler solcher Krankheiten, in Anführungsstrichen Krankheiten, einfach nur den Kopf schütteln, ne? Vor der Sendung habe ich mit der Medizinhistorikerin Karin Nolte gesprochen von der Uni Heidelberg und ich wollte wissen, Frauen waren hysterisch und Männer, was waren das für typische Männerkrankheiten?
Also im 19. Jahrhundert gibt es ein Krankheitskonzept, das nennt sich Großmannssucht. Ein ganz schönes Wort auch. Das wurde in der Psychiatrie verwendet für Männer der unteren sozialen Schichten, die sich ihrer sozialen Schicht unangemessen verhalten haben. Das heißt, die viel Geld ausgegeben haben oder so getan haben, als hätten sie viel Geld. Oder so getan haben, als seien sie sehr gebildet. Also das versteht man unter Großmannssucht. Mhm. Und das ist eine Diagnose, die hin und wieder vorkommt in den Patientenakten. Okay. Um 1900.
Und was gab es noch so für Männerkrankheiten?
Dann gab es noch auch in der Psychiatrie den Querulantenwahnsinn. Mit dieser Diagnose konnten auch Frauen diagnostiziert werden. Das kam allerdings zahlenmäßig seltener vor. Darunter verstand man Personen, die andere Personen mit Klagen und Prozessen überzogen haben. Dazu muss man sagen, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert erstmalig die Möglichkeit bestand, zivilrechtliche Prozesse zu führen. Und das ist gewissermaßen ein Zeichen der Zeit, dass dann eben auch viele Männer hauptsächlich, darunter hauptsächlich Volksschullehrer, also Männer des Bildungsbürgertums, die dann die Nachbarn oder wen auch immer verklagt haben vor Gericht. Also das kennt man ja heute auch, diese Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Mhm, ja.
Und es gibt da in der Psychiatrie eben ein extra Krankheitsbild dafür. Und wenn man die Beschreibungen liest des querulanten Wahnsinns, dann hat man heute auch spontan eine gewisse Person vor Augen. Also man kann sich das sehr gut vorstellen. Also der Querulantenwahnsinn wurde allerdings auch eingesetzt, um Kritiker der Psychiatrie zu pathologisieren, also Menschen, die in die Psychiatrie zwangseingewiesen wurden und die dann sich dagegen gewehrt haben. Mhm. Und das war dann ein ziemlich aussichtsloser Kampf, weil dieses sich Wehren ja nur eine Bestätigung der Diagnose war. Und also das ist auch ein Krankheitsbild, das würde ich eher als Krankheitsbild bezeichnen, was auf Männer angewendet wurde.
Großmannssucht und Querulantenwahnsinn sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessante Bezeichnung, würde ich sagen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass am Querulantenwahnsinn, dass man es so ein bisschen vergleichen kann mit jemandem, der so Nachbarschaftsstreitigkeiten immer wieder sucht. Aber ist da irgendwas dran an diesen Krankheiten? Also liegt dahinter wirklich eine echte Krankheit aus heutiger Sicht?
Das ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen. Aus der zeitgenössischen Sicht gibt es eine Bewegung, die genau solche Diagnosen kritisiert hat. Also es gab eine psychiatriekritische Bewegung, die gesagt haben, dass das eigentlich Menschen sind, die eigensinnig sind. Also die haben auch gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Eigensinn und Irrsinn. Und wenn man solche Diagnosen verwendet, dann pathologisiert man eigensinnige Menschen. Also aus der damaligen Zeit wurde das schon sehr kritisch gesehen, solche Diagnosen zu vergeben.
Ja, warum wurde denn genau dieses Verhalten, was manche vielleicht einfach nur als nervig beschreiben würden, aus heutiger Sicht, da jetzt als Krankheit bezeichnet?
Also ich denke, das hat was zu tun mit dem Verhältnis von bürgerlichen Ärzten, die in der Psychiatrie gearbeitet haben, zu ihren Patienten, die überwiegend aus den unteren sozialen Schichten kamen. Ausnahme sind die Querulantenwahnsinnigen. Also das sind häufig Patienten gewesen mit viel Bildung, also Volksschullehrer. Aber dieser Großmannswahnsinn, das bildet so ein bisschen diese hierarchische Beziehung auch in der Anstalt ab, dass die Ärzte quasi ein sozial unangemessenes Verhalten dann so stigmatisiert haben.
Wenn wir in der Zeit nochmal bleiben, gibt es eigentlich einen generellen Unterschied zwischen typischen männlichen Krankheiten und weiblichen?
Also ich denke, der Unterschied ist, dass mit diesen weiblichen Krankheiten, also wie zum Beispiel der Hysterie, auch systematisch Frauen der Zugang zu Bildung und zu Positionen in der Öffentlichkeit verwehrt wurde. Also es gab ja zu der Zeit schon eine bürgerliche und proletarische Frauenbewegung und die bürgerliche Frauenbewegung hat gekämpft für den Zugang von Frauen zu Bildung und zu den Universitäten. Und die Mediziner haben diesen Zugang verwehren wollen, eben mit dem Argument, dass fast jede Frau im Laufe ihres Lebens hysterisch sei und nur in Abschnitten ihres Lebens psychisch gesund sei und deshalb irgendwie nicht studieren könne. Also das ist von daher, das ist auch ein Teil des Geschlechtersystems und Regimes, diese Diagnose. Während die Diagnosen für Männer, die stehen jetzt nicht in einem systematischen Zusammenhang von Geschlechterkonzeptionen, die Männer jetzt in irgendeiner Weise gesellschaftlich behindert hätten. Also das würde ich eher sagen, steht im Zusammenhang mit Klassenunterschieden, die da markiert wurden.
Welches Bild vom weiblichen Körper hatte man damals denn eigentlich?
Also Hysterie ist ein sehr altes Krankheitsbild, was schon aus der Vormoderne, genau gesagt aus der Antike kommt. Und damals hatte man die Vorstellung, dass die Gebärmutter im Körper umherwandert und dadurch diese Anfälle auslöst, die Hysterikerinnen auch hatten, die sehr ähnlich waren wie Epilepsieanfälle. Und man ging davon aus, dass die Frau nicht gemäß ihrer Bestimmung eben regelmäßig schwanger wurde und deshalb die Gebärmutter quasi im Körper herumwütet. Man spricht auch von Furor uterinus. Und man hat sozusagen die Krankheit von Anfang an mit der Gebärmutter verknüpft und das hat sich dann auch fortgesetzt. Im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass die Gebärmutter sehr stark durch Nerven durchsetzt ist und deshalb Frauen eher als Männer zu Nervenkrankheiten neigen. Und man hat dann Hysterie eher mit diesem Nervenparadigma erklärt im 19. Jahrhundert.
Welche gesellschaftlichen Folgen hatte das denn eigentlich für die Frauen, wenn sie ja die Diagnosen wie Hysterie und so weiter bekommen haben?
Also das konnte sehr unterschiedlich aussehen, war auch schichtspezifisch unterschiedlich. Es gab Frauen, die sich in privaten Sanatorien haben behandeln lassen. Also das bekannteste ist Bellevue, wo sehr wohlhabende Frauen mit Hysterie behandelt wurden, bis hin zu einem Psychiatrieaufenthalt für die Frauen der unteren sozialen Schichten. Also die blieben meistens nicht sehr lange in den Anstalten, also anders jetzt als Frauen, die mit Schizophrenie oder mit einer Melancholie in die Anstalt kamen. Also das waren in den Augen der Ärzte schon Nervenkranke und keine Geisteskranken. Und deshalb sah man da auch eher die Möglichkeit einer Heilung, wobei man eben doch annahm, dass Frauen in ihrem Wesen viele Merkmale von Hysterie auch im normalen Alltag in sich trugen. Das wurde nur dann zu einem Problem, wenn die Frauen quasi in ihrem Alltag nicht mehr richtig funktioniert haben. Also es gibt auch ein ganz schönes Beispiel. Ich hatte eine Akte einer Arztgattin, die von ihrem Mann nach langen Kämpfen sozusagen in die Psychiatrie gebracht wurde. Also daran sieht man auch, so einfach war es auch nicht, Frauen einfach in die Psychiatrie zu bringen. Der hat insgesamt 6 Wochen gebraucht, um sie irgendwie in die Psychiatrie zu bekommen. Und da deutet sich an, dass sie offensichtlich schlecht über ihn geredet hat und ihn als Arzt in Witzenhausen, das war eine Kleinstadt in Norddeutschland, unmöglich gemacht hat, also den Ruf geschädigt hat. Mhm. Und das war der Grund, warum er wollte, dass sie halt wegkommt, also in die Psychiatrie. Ah. Und also da sieht man, dass dann das soziale Zusammenleben nicht mehr funktioniert hat, während andere Frauen vielleicht einfach ab und zu einen Anfall gekriegt haben, einen Ohnmachtsanfall, und das als normal weibliches Verhalten galt.
Ab wann hat man denn das Bild eigentlich abgelegt? Also, dass der weibliche Körper von Grund auf irgendwie zur Hysterie und so weiter neigt und der männliche eigentlich normal ist?
Also, ich würde sagen, das hat man bis heute nicht abgelegt. Also, auch dieses Konzept der Hysterie besteht ja auch noch in der Alltagssprache fort. Also man würde nie Männer als hysterisch bezeichnen. Also diesen Begriff gibt es ja noch. Und man geht eigentlich auch davon aus, heute immer noch davon aus, dass Frauen emotionaler sind als Männer und mehr durch Emotionen gelenkt. Und das führt heute ja auch immer noch zur Diskriminierung von Frauen, weil man ihnen bestimmte Führungspositionen deshalb nicht zutraut. Weil man eben glaubt, dass die Frauen sich mehr durch ihre Emotionen leiten lassen als durch rationale Erwägungen. Also das gibt es ja immer noch, dieses Vorurteil gegenüber Frauen. Und das kommt ja aus dieser Zeit.
uralte Männer- und Frauenkrankheiten. Habe ich besprochen mit der Medizinhistorikerin Karin Nolte von der Uni Heidelberg. Frauen galten als hysterisch, das war vielleicht den ein oder anderen von euch bekannt. Männer als großmannssüchtig und Querulanten wahnsinnig. Diese beiden Krankheitsbilder kannte ich jetzt noch nicht. Was hinter den Diagnosen steckt, das haben wir geklärt.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.